einen schönen, also wirklich einen schönen Tatort. Yes. Also von hier aus gesehen, traumhaft. Wie sagen wir so, Werbeaufnahme machen hier, Gottesdienst Gospelhaus und dann online stellen. Allein deswegen würden ein paar Leute kommen. Diese weite Sicht. So, aber so kann ich nicht lesen, ich muss das Blatt wenden. Christ sein, was ist das? Ich bin sicher, wenn ich jeden von euch fragen würde, was Christsein ist. Also eins weiß ich, die Antworten wären nicht alle gleich. Obwohl wir hier denselben Gottesdienst haben, die gleichen, dieselben Predigten hören. Aber wenn ich fragen würde, was heißt für euch Christsein? Wir würden unterschiedliche Antworten bekommen. Wie kommt das denn? Habt ihr euch mal die Frage gestellt, wieso das so unterschiedlich ist? Es muss unterschiedlich sein, sonst gäbe es ja gar nicht so viele Denominationen. Es hat damit zu tun, dass die einen das Christsein anders empfinden als die anderen. Also immer wieder kommt es vor, dass ich mit dieser Frage konfrontiert werde, was richtig Christsein bedeutet. Ich werde damit konfrontiert durch Christen, die mir Fragen stellen oder meine Vorstellung von Christsein in Frage stellen, die meinen, dass, wie ich das sehe, das nicht richtig sein kann. Und dann gibt es Diskussionen. Vor einigen Wochen bekamen wir in der Leiterschaft einen Brief. In diesem Brief war eine Passage von einem Pastor und ein Teil dieser Passage hat mich richtig stutzig gemacht. Es stand drin, gesamter Wiedergeburtsprozess, bestehend aus, und ich zitiere, Glaube, Buße, Taufe, Empfangen des Heiligen Geistes, aber hier speziell gemeint Geistestaufe und Beginn der Nachfolge. Ich wiederhole. Wiedergeburt besteht aus. Also vollständige Wiedergeburt. So meint er, besteht aus Glauben, Buße, Taufe, Empfangen, das ist also Geistestaufe, also Wassertaufe, Geistestaufe und Nachfolge. So, dann liest du sowas, du bist seit 40 Jahren Christ oder länger, und dann sagst du, habe ich was vermisst? Kann man unvollständig wiedergeboren sein, so halb wiedergeboren, dreiviertel wiedergeboren? Ich meine, entweder bin ich geboren oder ich bin gar nicht geboren, also so teilgeboren, so meine Hälfte ist geboren, die andere Hälfte noch nicht. Das ist ja vollständige Wiedergeburt. Das heißt, wenn ich nur zwei, drei dieser Schritte hier hinter mir habe und die anderen nicht, zum Beispiel, ich habe Jesus akzeptiert, aber ich spreche nicht in Zungen, bin ich deswegen noch nicht Christ. Versteht ihr, was ich meine? Was ist denn mit den ganzen Gemeinden, wo wir Geschwister haben, die dann ernsthaft glauben oder sogar innerhalb unserer eigenen Denominationen, hier bei uns in der Gemeinde sprechen nicht alle in Zungen. Sind diejenigen, die nicht in Zungen reden, keine richtigen, vollwertigen, neugeborenen Christen automatisch? Provoziert so ein Satz bei mir solch eine Frage. Also, was ist denn das denn, wenn ich Christ bin und aber schüchtern bin und nicht unbedingt jetzt aufstehe und von meinem Glauben erzähle, bin ich also kein Nachfolger Jesu? Denn hier steht auch am Ende Nachfolge und so weiter und so fort. In solchen Fällen denke ich mir, ich muss mich noch mal etwas länger mit meiner Bibel auseinandersetzen. Also habe ich meine Bibel genommen, meine elektronische natürlich, meine elektronische Konkordanz, meine elektronische interlineare Übersetzung. Für die, die Bibel studieren, wissen das, da gibt es alle denklichen Sprachen drin, die ursprüngliche und zig andere und ja, die wortwörtliche, Darby, Strong und so weiter und so fort. Also, früher musste man ganze Wälzer kaufen, heute ist alles for free online. Es ist ein Segen, das Internet. Also du machst ja drei Bildschirme auf und dann bist du voll drin und die Stunden vergehen und du bist auf einer wunderbaren Reise mit dem Heiligen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss es wissen. Vielleicht habe ich was vermisst. Und dann muss ich es ergänzen. Oder hier läuft etwas schief. Aber so einfach kann ich es nicht lassen. Betrachten wir mal den Ursprung der Sündenvergebung unter den Juden. Im Alten Testament hatte Gott, ich habe ein bisschen hundertfach drüber gepredigt, aber nochmal von vorne. Wenn wir wollen, zumindest da eine Meinung sein. Was sagt die Bibel? Am Anfang im Alten Testament, ab 2. Mose 20, also ihr wisst ja, 2. Mose, das ist ja der Exodus, da gehen sie, verlassen Ägypten und gehen Richtung Jordan. Sie wollen ins verheißene Land. Gott hat Mose gesagt, du führst mein Volk ins verheißene Land. Also sind ja viele, viele Menschen zusammen und die haben noch die Gebeine von Josef dabei, denn er ist ja in Ägypten gestorben. Das muss ja irgendwie da so crazy sein, diese ganze Liste mit Kindern und so weiter und noch Getier. Die hatten noch irgendwelche Herden mitgeschleppt. Es waren ja nicht nur Menschen, aber es war noch alles Mögliche dabei. Nun, sind auf dem Weg, kommen zum Roten Meer, gehen durchs Rote Meer, gehen weiter, es gibt hier und da mal ein paar Missstimmungen und dann bekommen sie das Gesetz. Mit dem Gesetz bekommen sie auch zugleich eine Liste von Opferritualen. Warum? Weil Gott sicher war, die können das Gesetz, so wie es ist, in seiner Strenge niemals einhalten. Kann eh keiner. Und deswegen gibt er ihnen mit dem Gesetz auch die Möglichkeit, ihre Verfehlungen zu tilgen. Opfer. Große Sünde, großes Opfer. Kleine Sünde, kleines Opfer. Oder großes Portemonnaie, großes Opfer. Kleines Portemonnaie, kleines Opfer. Ist egal, für alles dabei, was dabei. Mit dem Ergebnis, dass trotz der Verfehlungen der Israelis Gott durch das Opfer dieses Volk immer gesegnet hat. Soweit die Vorstellung. Sprich, wenn jemand zum Tempel ging und zum Beispiel ein Opferlamm hatte, dieses Opfer dann mitgebracht hat, musste das Opferlamm makellos sein. So sind sie auch aus Israel rausgekommen. Entschuldigung, aus Ägypten rausgekommen. Denn dort mussten sie jede Familie, für jedes Haus musste ein Lamm geschlachtet werden. Und das Blut dieses Lammes wurde um die Tür gestrichen. Das muss also richtig gestunken haben. Ich denke so an die Fliegen in Ägypten, die alle da diesen Blut hinterherfliegen oder so. Das ist komisch. Wenn ich die Bibel lese, läuft bei mir die Vorstellung gleich mit. Spannend, ne? So. Jede Familie tötet ein Lamm. Das Lamm hat aber 5 Tage vorher mit der Familie gelebt. Die Kinder haben sie so richtig kuschelig gefunden. Habe ich schon mal Lämmer gesehen, wie cool sie aussehen? Und dann leben sie da mit der Familie 5 Tage lang, 5. Tag. Da haben die Kinder das Tier schon richtig geknutscht. Und dann kommt der Papa mit dem Schlachtmesser. Das Blut in einen Eimer im Gefäß. Und dann so. Und dann alle rein in besagter Nacht. Und da kommt der Engel des Todes. Und was passiert? Der kommt vor eine Tür. Blut dran. Wisst ihr, es gab ein paar schlaue Ägypter. Da wissen sie ja, diese Israelis, ihr Gott ist ja richtig mächtig. Die sind mit in die Häuser der Israelis und wurden dadurch verschont. Was bedeutet das? Es ging doch gar nicht um die Qualität derjenigen, die im Hause waren. Es ging allein um das Blut an der Tür. Gott hat uns damit ein Symbol gegeben. Vergebung hat nicht mit der Person zu tun. Vergebung hat mit dem Blut des Opfers zu tun. Gutes Opfer hätten sie als statt Lamm Ziege genommen, die wären gestorben. Sie haben genau das getan, die hatten das richtige Blut um die Tür. Deswegen wurde der gesamte Inhalt des Hauses verschont, egal wer drin war. Auch wenn Pharao drin gewesen wäre, der wäre auch verschont gewesen. Also das Blut war der Trigger. Nun kommen sie nach Israel. Wir sind jetzt ins verheißene Land. Und da hat jemand mal am Sabbatstag sein Lamm dabei, geht zum Tempel und sagt nochmal, ich möchte für meine Sünden dieses Tier hier opfern. Was macht denn der Priester? Der beobachtet das Tier, kontrolliert, ob es makellos ist und wieder, da legt der Mann, denn die Frauen sind nicht zum Tempel gegangen, nur nebenbei gesagt. Ne? Gender gab es ja da nicht, also bloß nicht. Also es war ein Mann in dem Moment nicht generell, sondern so gemeint, wahrscheinlich stellvertretend für seine Familie, das steht nicht so drin. Auf jeden Fall hat er die Hände auf das Tier gelegt, das hat eigentlich Symbolcharakter. Man hat nichts gesehen, aber das, was damit passieren sollte, war, meine Sünden sind jetzt ins Lamm übergegangen und die Reinheit des Lammes geht zu mir über. Und dann wird das Tier für meine Sünden sterben. So lief es die ganze Zeit und solange Israel dafür war, diese Rituale einzuhalten, hat Gott sie gesegnet, ungeachtet dessen, ob sie sich gut verhalten oder haben oder nicht. Das Schönste war, einmal im Jahr hat der Hohepriester für das gesamte Volk ein ähnliches Opfer dargebracht. Der ist ins Allerheilige gegangen, hat das Möbelstück, das war Möbelstück, das war ein Schrein mit einem Deckel. Auf dem Deckel waren zwei Cherubine, zwei Engel, und die haben eigentlich auf diese Fläche drauf geschaut und unter der Fläche, in diesem Kasten, ihr wisst ja, gab es ja ein paar Gegenstände, ja. Könnt ihr aus dem Quiz machen, was gab's da drin? Die Schaubrote, also Manna, was gab noch? Der Stab von Aaron, der geblüht hatte, und zuletzt die Steintafel. So, auf den Steintafel war das Gesetz, ja? Und dieses Gesetz bezeigte, das hier, das ist ja die Erinnerung an die Schuld. Wenn der Hohepriester dann auf diesen Deckel das Blut des Opfers gesprinkelt hat und lebend rausgekommen ist, hat das Volk gejubelt. Warum? Ein Jahr Sündenvergebung geschenkt. Das war ungeachtet dessen, ob sie gut waren oder nicht. Einzig und allein der Hohepriester und das Opfer waren die Garantie für diese Sündenvergebung. Nun, wir haben das jetzt durch. Die Frömmigkeit, die Herkunft und die Heiligkeit der Personen spielt keine Rolle. Nur das Blut des Opfers und der Priester sind wesentlich. Christus ist unser Opfer. Aber in unserem Fall muss Christus nicht jedes Jahr einmal sterben für alle Christen. Er ist ein für alle Mal gestorben. Und wir sind durch diesen Tod, der Ewigkeitscharakter hat, für immer gerettet worden. Ich lese in Hebräer 9, 15, nachdem ich die schöne Geschichte erzählt habe, jetzt den Beleg. Hebräer 9, 15. Christus ist also der Vermittler des neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund, mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, so dass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Dankeschön. Das ist Service. Zweite Passage. Johannes 3, 16. Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie, also für diese Welt, hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben und geht nicht verloren. Römer 5, die Verse 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, passiv, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Jo. Aufgrund des Glaubens. Römer 10, die Verse 9 und 10. Ihr seht, ich habe gewühlt. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, wieder glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Eindeutig genug? Nun, wir haben bewiesen, Christus ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Darin denke ich, darüber müssen wir nicht so viel diskutieren. Jetzt, der nächste Punkt, ist die Taufe notwendig für die Rettung? Lukas 23, 39 bis 43. Hier geht es um die Geschichte der Kreuzigung Jesu. Wir wissen, es sind drei Kreuze. Auf dem mittleren ist Jesus und links und rechts sind zwei Verbrecher. Je ein Verbrecher, auch zwei. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Ich kann seinen Fuß verstehen, ne? Wenn du da oben hängst, da ist einer, der behauptet, er wäre Gott. Also selbstverständlich, wenn er Gott ist, sorgt er dafür, hier hol uns die aus dem Schlamassel. Das ist doch sowas von, welcher Gott lässt das mit sich machen? Ich hätte wahrscheinlich noch lauter geschrien, ich hätte wahrscheinlich noch frustrierter reagiert. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, dass du doch in dem gleichen Gericht bist? Interessant, dass einer da oben noch so weit denkt. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir empfangen, was wir verdient haben. Dieser, und das meinte Jesus, hat aber nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, das finde ich gut. Er sagt ja nicht, hey du, er sagt, Herr. Er gibt immer so. Er sieht in ihm etwas anderes als sich selbst. Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier wird dokumentiert durch eine relativ unscheinbare Geschichte, dass der erste Mensch, der als Christ gestorben ist, überhaupt weder getauft noch eine Geistestaufe erlebt hat. Er kannte das Ganze, der hat auch keine Zeit zu. Jetzt fragt sich, ob Gott jetzt eine Ausnahme für ihn gemacht hat. Das ist unoffen. Das könnte sagen, man könnte argumentieren, na gut, in dem Fall hätte Jesus das Ganze mit der Kreuzigung lassen können. Da müsste man sehen, ob da eventuell in der Bibel so ein Passus ist, der das ausschließt. Für mich ist es eigentlich eine Form von Humor, weil Gott in seiner Weitsicht, die Menschen, die sind sowas von kompliziert, irgendwann fabrizieren sie noch neben meinem Gnadenangebot an durch den Glauben irgendwelche Sonderregeln, um diesen Weg noch zu erschweren oder das Gewissen meiner Kinder zu verkomplizieren, zu belasten. Also würden diese zwei Dinge, die sind wichtig, also nicht denken, dass ich jetzt irgendwas kleiner rede. Taufe ist wichtig als Zeugnis vor den Menschen. Geistestaufe ist wichtig, weil sie uns eine andere Form von Beziehung zu Gott eröffnet, aber notwendig zur Errettung, zur Wiedergeburt sind diese zwei Dinge nicht. Wäre das so, müsste die Bibel das auch bestätigen. Dieses eine Fall zeigt erstmal, kann nicht sein. Und warum ich da so sicher bin? In Johannes Kapitel 3 wird die Geschichte erzählt von einem jüdischen Priester, Nikodemus. Darüber gibt es viele Lieder. In Johannes 3, die Verse 1 und 3 steht: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht, interessant, bei Nacht zu Jesus. Und wir vorstellen, tagsüber haben die Pharisäer über ihn gelästert. Und er war deren Oberster. Also der kommt bei Nacht ganz kleinheimlich. Der brüllt tagsüber mit, aber nachts über, er merkt, da ist was dran. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi. Da sagt ein Priester zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Ist das nicht crazy? Die Pharisäer wussten, wenn sie untereinander saßen, uns unter sich saßen und gesprochen haben über Jesus, haben sie gesagt, er muss von Gott kommen, bei dem, was er macht. Und da gibt es Zeugnis davon, dass sie das wussten. Wir wissen, ist ja nicht, wir vermuten, nein, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das zeugt ein Pharisäer unter den Pharisäern von Jesus. Und Jesus ganz entspannt sagt nicht, ah, vielen Dank, das ist nett, dass ihr das so denkt, sondern typisch undiplomatisch, Jesus sagt, knall ihm einfach so ins Gesicht. Ich sag, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nun, Jesus sagt am Kreuz, heute Abend wirst du mit mir im Paradies sein. Hier sagt es Nikodemus, in dieses Paradies kommst du nur, wenn du neu geboren bist. Mathematisch gesehen würde das heißen, da er ins Paradies gekommen ist und man dort nur gelangen kann, wenn man neu geboren ist, muss es heißen, dass der neu geboren wurde, oder? Logisch. Ja? Du bist ja Logiker unter uns, stimmt, oder? Wenn der am Kreuz neu geboren wurde, ohne Taufe, ohne Geistestaufe, nur durch den Glauben an Jesus, wieso gehen wir hin und erschweren das Leben der Menschen durch solche Lügen? Und das sind Pastoren, die sowas schreiben. Wiedergeburt basiert daher, da zeigt die Bibel, beweist die Bibel, dass Wiedergeburt nichts mit Taufe zu tun hat, weil einer mindestens wiedergeboren wurde ohne Taufe. Wassertaufe ohne Geistestaufe. Und wenn die Bibel die Wahrheit ist, dann war dieses Schreiben nicht wahr. Was ist denn nun mit Nachfolge? Das ist so ein Ding, da gehen die Meinungen auseinander mit der Nachfolge. Was ist eigentlich Nachfolge? Also wenn du gehst und dein Hund läuft dir hinterher, der folgt dir nach, das ist nicht gemeint. Nachfolge ist auch nicht, du fährst Fahrrad und dein Freund, dein wer auch immer mit dir fährt, raddelt dir hinterher, nur weil du schneller bist. Das ist auch nicht damit gemeint, Nachfolgen. Nachfolgen ist eigentlich, was machst du, nachdem du neu geboren wurdest, aus dem Leben, was Gott dir geschenkt hat. Wir werden neu geboren aus Glauben, haben wir gesehen. Nicht, weil wir irgendwas antun, sondern wir glauben, wir werden neu geboren. Und dann passiert etwas in uns. Wir empfangen den Geist Gottes, Gottes Heiligen Geist. Er fängt in uns etwas an, Veränderung. Diese Veränderung ist Anfang vielleicht bei den einen weniger sichtbar, aber je mehr wir mit dieser Gemeinschaft mit Gott pflegen, desto deutlicher verändert sich unser Wesen. Es hat mit unserer Denke zu tun. Wir sind erst fähig, richtig mit Gott zu gehen, wenn unser Gewissen, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, erstmal im grünen Bereich ist. Aber wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, nee, das, was du bist, reicht nicht aus, dann stört das erstmal diese Beziehung. Du denkst, mir fehlt was, deswegen ist, kann ich Gott nicht so richtig dienen. Wisst ihr, dass man Gott gar nicht dient, sondern dass Gott uns verwendet, weil er ist unser Diener, er befähigt uns, also er bedient uns, damit wir Dinge tun, die er vorher vorbereitet hat. So steht es in der Bibel. Alles andere, was wir tun, die nichts mit dem zu tun haben, was er vorbereitet hat, haben mit dem Dienst nichts zu tun. Gott dient uns, damit wir Menschen dienen können. Wir dienen Gott nicht. Ich habe es nicht erfunden. Das ist so. Mit der Entscheidung, Christus anzunehmen, wir entscheiden uns für Jesus, werden wir also neu geboren und Gottes Geist fängt in uns damit an, unsere Gedanken zu transformieren. Römer 12, Vers 2. Paulus spricht, gleicht euch nicht dieser Welt an. Er meint die Art, wie in dieser Welt gedacht wird, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wir können Gottes Willen nur erkennen, wenn Gottes Geist uns transformiert. Sonst denken und fühlen wir weiter wie vorher. Mit der Neugeburt sind wir immer noch die alten Menschen. Der Tag, an dem ich Christus angenommen habe und ihr genauso, war euer Denken nicht neu. Kann auch nicht. Damit sind wir aufgewachsen, das ist ja so trainiert, wie die Welt es so kennt. Wir sind geprägt durch Familie, Umfeld, was auch immer um uns ist. Und diese Dinge sind da. Aber unser Geist ist neu. Und der Rest, unsere Neigungen, unser Charakter, die müssen angepackt und verändert werden. Und wenn das geschieht, dann wird das Neue, was in uns geboren wurde, immer sichtbarer. Aus der Veränderung heraus lebe ich ein immer sichtbar werdendes neues Leben. Die neue Motivation, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das hatten wir doch vorher nicht. Also bei mir sogar ein bisschen länger gedauert. Es hat ein Jahr nach meiner Bekehrung noch gedauert, bis ich freiwillig meine Bibel gepackt habe. Ich fand sowas von lästig. Man hat mir gesagt, ein guter Christ, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir ist es, ein guter Christ muss eine stille Zeit haben. Kennst du diesen Ausdruck? Stille Zeit? Ich hab's gehasst. Ich konnte gar nicht still bleiben. Wie ist das in stille Zeit? Du musst still sein vor Gott. Wie ist das? Schweigst du oder so? Hätte man mir erklärt, Gott ist eine Person, mit der du dich unterhalten kannst. Also geh mal hin und mach mal so einen Talk. Dann hatte ich mal so ein Team-Meeting mit Gott. Super. So Skype-Meeting mit Gott. Ja! Hätte ich sofort kapiert, aber stille Zeit, du musst ja sie so Bibelverse lesen und dann musst du drüber meditieren. Das ist immer so ein sollst. Ich hatte keinen Bock, weil ich den Mehrwert nicht erkannt habe. Also habe ich es nicht gemacht. Die Bibel lag da. Die hatte ich 3 Jahre, glaube ich, von meiner Bekehrung empfangen und dann, oder 4 Jahre sogar. Und die lag da und die ist noch nach meiner Taufe noch ein Jahr länger da einfach so geblieben. Ich habe alle möglichen Bücher gelesen, aber diese Bibel war für mich nicht relevant. Erst als in mir Gottes Geist diesen Hunger, diese Neugier geweckt hat, hier, da ist was Spannendes drin, da ist Futter drin, geh mal hin, damit du endlich mal kapierst, was ich von dir will. Es ist nämlich so, du gehst und betest für einen und plötzlich fangen an komische Stimmen oder so. Die Leute, die Person bewegt sich ja nicht lange auf dem Boden. Was ist hier los? Das ist ja, guck mal in der Bibel, da steht was in meinem Namen, Markus 16, werden sie. So, ist das so cool, ich kann Dämonen austreiben, ich kann nicht mehr. Ich fand das so richtig spannend. Habe ich schon von der Bibel zu lesen. Ich dachte so, aus meiner Hand geht ja so was Magnetisches so. Der Heilige Geist und dann, da gehen die Dämonen raus. Hatte nichts damit zu tun, das ist eine dämliche Vorstellung wie der Prägung. Ne? So viele Filme geguckt. Und dann sagt die Bibel, so wie es ist, in meinem Namen werdet ihr, also in Jesu Namen. Und dann entdeckst du, dass Gott dich gebrauchen kann. Du legst Kranken die Hand auf, die werden gesund. Und dann siehst du so, wow. Und dann, oder Gott schenkt dir etwas über jemanden und das stimmt. Du rufst die Person an und sagst, hör mal, könnte es sein, dass? Und dann sagt die Person, ja, woher weißt du das? Sag, nee, eingebunden vom Herrn. Und so weiter und so fort. Jeder von uns hat schon mal sowas erlebt. Meine Familie hatte eine besondere Begabung. Wir finden immer einen Parkplatz. Das hat bei mir angefangen, bei meiner Frau und meine Kinder sagen sie immer, das ist es, der Kulibali-Segen. Wir finden, wenn ihr also irgendwo hin vorhabt zu fahren, und ihr wisst, das ist Stadtmitte oder es ist kompliziert, ihr wisst, was nehmt mich mit, nehmt meine Frau mit, nehmt meine Kinder mit, ihr findet einen Parkplatz. Es ist so, seit 30, 40 Jahren. Genauso wie es hier nicht regnen wird, wenn wir Gottesdienst haben. Ich bin völlig entspannt jeden Samstag. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Diesen Frieden hat mir Gott geschenkt. Also, die Motivation, Gemeinschaft mit Gott zu haben, von ihm und von dem, was er in meinem Leben verändert, zu erzählen, das gemeinsam, das bildet das Zeugnis, das ich nach außen trage. Wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, geschieht etwas in mir. Es ist so, als würde man sich unter die Sonne stellen, da wird die Haut automatisch dunkler. Stellt man sich Gott nah, dann strahlt er durch uns immer mehr. Und dann sieht man, was daraus wird. Man sieht immer das Zeugnis, weil wir anfangen anders zu denken. Unsere Prioritäten verlagern sich. Bestimmte Dinge, die wir hatten, sind nicht mehr da. Ich kenne Menschen, die haben alles Mögliche gemacht. Die haben gefastet, gebetet. Und die konnten ihre Neigung zu Pornografie nicht einfach löschen. Die haben sich selbst, also ich weiß nicht, die haben gelitten und Gebet hat nicht genützt. Das Einzige, was ich sagen konnte, war, wenn du weißt, dass du ein Schaf bist und kein Schwein, und jedes Mal dir selber sagst, ich bin ein Schaf, ich bin kein Schwein, wird die Abneigung für den Dreck automatisch in dir wachsen. Konkret bedeutet das, wenn ein Mensch erkennt, ich bin reingewaschen von meinen Sünden, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, egal was ich gerade tue, mitten in der Sünde sagt dir das. Man glaubt mir, es ist so. In dem Moment, wo du bekennst, wer du bist, sagt der Geist Gottes in dir, aha, jetzt bist du da, wo ich dich haben will. Mittendrin, während du gerade dabei bist, diese Undinge zu tun, sagt dir, ich bin trotzdem Gottes Gerechtigkeit. Ich bin durch das Blut Jesu rein. Wisst ihr, was passiert ist? Irgendwann steht er, sagt, weißt du was? Die Lust ist weg. Ich muss also nicht wie früher mich zwingen, nicht mehr zu gucken, sondern ich habe keine Lust mehr. Es gibt einen Unterschied zwischen Disziplin und Transformation. Christsein bedeutet ja nicht, dass wir Regeln lernen und uns zwingen, diese Regeln zu befolgen. Christsein bedeutet, Gottes Geist hat uns so verändert, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr sind. Das ist Christsein. Gott hat kein Interesse daran, dass wir wie Roboter hier uns an Regeln festhalten, die wir sowieso nicht einhalten können. Und in uns brodelt breites Grinsen im Gesicht, aber tiefe Angst im Herzen. Was ist das für ein Leben? Das ist nicht. Gott möchte von innen nach außen die Veränderung sichtbar werden lassen. Alle hässlichen Dinge, die wir in uns tragen sollen, durchleuchtet werden, Zimmer für Zimmer in diesem menschlichen Herzen. Und machst eine Tür auf, dann kommt das Licht des Geistes rein. Machst die nächste Tür auf, irgendwann wird das Licht nach außen sichtbar. Deine Ängste verschwinden. Du bekommst Frieden. Du bekommst soziale Kompetenz, nämlich Nächstenliebe. Bereitschaft zur Vergebung. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade, ich habe Recht. Ich habe Recht. Er muss sich bei mir entschuldigen. Er muss auf dem Zahnfleisch kriechen bis zu mir. Und zwar nicht auf Gras, sondern auf Kies. Es muss wehtun, damit er weiß, wie sehr er mich verletzt hat. Er muss es bei mir tun. Und wir sind so in unserem Rechtsgehabe. Ich weiß genau, wäre ich Jesus. Am Kreuz, während die da unten herumgemeckert haben, erstens hätte ich den ersten Dieb, auf den hätte ich mal ein Bild fallen lassen, der mich beleidigt hat. Und für alle anderen da, die da unten waren, ich meine, Jesus war nackt am Kreuz, ne? Also nicht sicher nicht vertun. Er war splitternackt. Die Bilder zeigen ihm da natürlich aus irgendwelchen Pietätsgründen mit einem Tuch. Wo kommt dieses Tuch her? So ein Blödsinn. Die haben ihn ausgezogen, wie ein Nichts an der Himmel, das da. So nackt war er da oben. Und das auch noch mit 33 Jahren. Nein, ich sag euch hier, wie undankbares Pack, wer ich bin. Und dann Feuer aufs Land, wie seine Jünger ihm gesagt haben, bei den Samaritern, sollen wir Feuer auf dieses Land kommen lassen? Er sagt, du weißt ja nicht, was ihr sagt. Und ihr sagt ja nicht, wisst ja nicht, wessen Geistes ihr seid. Ich bin gekommen, um zu retten. Deswegen ist keiner von uns so wertvoll, es sei denn durch Christus. Also soziale Kompetenz entwickeln wir. Nächstenliebe, Bereitschaft zur Vergebung, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit. Unser Charakter wandelt sich. Wir entdecken so andere Tugenden. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Geduld. Habt ihr gemerkt, das sind alles Bezeichnungen des einen und selben Geistes. Galater 5, Vers 25. Das möchte Gott aus uns machen. Das ist Nachfolge. Warum? Weil wir dann authentisch nicht jetzt sagen, heute mache ich was. Das ist Event. Heute machen wir was. Also wir beten und wir fasten 2 Wochen und dann gehen wir irgendwo, stellen wir uns vor irgendeinem Supermarkt und verteilen irgendwas und nerven die Leute, die da rauskommen, die was Besseres zu tun haben, als unseren Quatsch zu hören. Oder nichts gegen Aktionen, sondern ich rede von der Motivation dahinter. Unser Umfeld sieht, wie wir sind. An der Arbeit, in der Familie, die beobachten uns, unsere Kinder genauso. Und wenn wir authentisch diese Veränderung vorleben, werden diejenigen, die uns sowieso kennen, das merken. Dann entstehen Gespräche. Da müssen wir die nicht damit irgendwas bequatschen, sondern wir sollen erzählen, wessen Mehrwert es hat, dass wir das tun, was wir tun. Warum gehst du den Sonntag oder Samstag in den Gottesdienst? Warum liest du denn überhaupt in der Bibel? Was bringt dir dieser Jesus, von dem du die ganze Zeit erzählst? Dann kannst du erzählen. Seitdem ich so bin, ich würde sagen, die Angst ist weg. Und ich könnte dir ein paar spannende Geschichten erzählen. Ja, was willst du denn hören? Horrorgeschichten, wo der Gute siegt? Wo das nicht in die Finsternis kommt? Willst du wissen, von welchen Krebskranken die gesund geworden sind? Oder was willst du denn wissen? Blinde, die sehen? Taube, die hören? Ich habe alles auf Lager. Was willst du denn hören? Oh, wow, komm mal, beim nächsten Kaffee will ich unbedingt hören. Die Leute lieben so einen Quatsch. Aber der Quatsch ist ja nicht das Wesentliche. Wenn du denen dann hinterher sagst, eigentlich ist es nichts Besonderes. Kannst du genauso erleben. Denn wenn du einmal so stirbst, wurde so wie du lebst, mein Freund, du gehst in die Hölle. Denn das, was ich erlebe, war es. Dann heißt es auch im Umkehrschluss, dass das Paradies und Gott wahr sind und das, was du machst, ohne das, was ich habe, definitiv nicht gut ist. Wenn du das schon mal spannend findest und du denkst, ich lüge nicht, dann gebe ich einen guten Rat. Mach wie ich, nimm Jesus an. Du wirst eh nicht verlieren. Das ist das, was Gott von uns will. Authentizität. Ich fasse zusammen. Die Wiedergeburt ist allein durch den Glauben an Jesus Christus vollzogen. Ohne Glaube ist kein Mann, keine Frau wiedergeboren und auch kein Christ. Also der Kern deiner Wiedergeburt ist einzig und allein der Glaube an Jesus Christus. Mit der Wiedergeburt fängt ein neues Leben an. Trotz meines alten Körpers. Meine Denkweise muss vom Heiligen Geist erneuert werden, damit mein neues Ich immer sichtbarer und mein Zeugnis erkennbarer wird. Nachfolge ist daher keine Bedingung zur Wiedergeburt. Nachfolge ist eine Folge, eine Konsequenz davon. So, ich denke, ich habe versucht, anhand von Bibelstellen die Grundlagen unseres Glaubens hier neu in Erinnerung zu bringen und hoffe, wenn ihr mal mit anderen Wahrheiten konfrontiert, Behauptungen konfrontiert werdet, wisst ihr jetzt, wo wir stehen. Also wenn wir jetzt fragen würden, wer ist ein Christ, dann bin ich sicher, werdet ihr alle sagen, das ist einer, der glaubt, dass Christus Gottes Sohn ist und wieder auferstanden ist. Amen.